Also ich würde mich eher so als der Turbo-Stress-Typ bezeichnen, als es so, dass ich immer noch mehr gemacht habe in der Hoffnung, dass irgendwann muss man doch die Situation mal wieder in den Griff bekommen, wenn man ganz viel mehr macht, was aber zum Schluss dazu geführt hat, dass ich also wirklich viel körperliche Symptome hatte.
Mit Pflegeleben, der Begleitpodcast für pflegende Angehörige.
Hallo und herzlich willkommen im Podcast mit Pflegeleben, der Begleitpodcast für pflegende Angehörige. Mein Name ist Viktoria Graul und zusammen mit meinen Gästen bekommst du hier Impulse für ein achtsames und selbstbestimmtes Leben bei der Betreuung und Pflege von Angehörigen. Keine Frage, du bist stark gefordert. Im Außen zeigt sich das durch Pflege, Arbeit und Alltag und im Inneren durch Gedanken und Gefühle. Deshalb schauen wir uns heute mal an, welche typischen Stressreaktionen gibt's denn und wie kannst du selbst erkennen, zu welcher Stressreaktion du neigst. Mein erster Gast hat das bei sich selbst schon sehr gut reflektiert. Es geht um Claudia. Sie ist 51 Jahre alt, kommt aus Sachsen und pflegt ihren Partner. Der ist 52 Jahre alt, hat Pflegegrad 5 und lebt mit einer schweren Behinderung, die sich in den vergangenen 20 Jahren nach und nach entwickelt hat. Sein Körper ist fast vollständig gelähmt, nur zwei Finger kann er noch bewegen. Ja, und die beiden haben sich im Herbst 2019 vor knapp 6,5 Jahren kennengelernt. Aus vorherigen Beziehungen bringen sie insgesamt 7 Kinder mit, von denen eines noch im gemeinsamen Haushalt lebt. Und hier beschreibt Claudia mal kurz ihren Pflegealltag.
Also ich bin die eingetragene Pflegeperson meines Partners, übernehme prinzipiell komplett auch die Pflege. Von morgens beim Aufstehen aus dem Bett holen, waschen, Frühstück, dann gehe ich auf Arbeit und von zwischen 10 und 16 Uhr haben wir Assistenzkräfte, die sind aber prinzipiell nicht für die Pflege zuständig, sondern für die soziale Teilhabe. Die übernehmen sicherlich kleinere Pflegearbeiten, aber wenn ich dann von der Arbeit nach Hause komme, so 16:30, 17 Uhr, dann geht's weiter mit Abendbrot und ja, die Dinge erledigen, die noch so anstehen. Badewanne 2-3 Mal die Woche, Haushalt und dann bringe ich meinen Partner abends ins Bett und ja, bin auch nachts zuständig. Er hat nachts so ein Schlafgerät, also so eine CPAP-Beatmung, die nachts aufgesetzt werden muss und ich drehe ihn auch nachts so 2-4 Mal, genau.
Was den Grad der Belastung betrifft, würde ich mal sagen, das ist eine glatte 12 von 10. Doch Claudia hat auch viel Know-how, auf das sie zurückgreifen kann. Sie ist nämlich ausgebildete Krankenschwester. Aktuell arbeitet sie als Pflegefachkraft in einem medizinischen Zentrum für Erwachsene mit komplexen Behinderungen. Und ich finde, das macht das Ganze irgendwie ein bisschen weniger extrem. Nicht so, als würde Claudia komplett daran verzweifeln. Aber, und das ist entscheidend, natürlich bringt so eine Dauerbelastung im Job und zu Hause jeden irgendwann an die eigenen Grenzen. Der ganze Stress bleibt ja trotzdem enorm. Wie zeigt sich das denn konkret bei Claudia?
Also ich würde mich eher so als der Turbo-Stress-Typ bezeichnen, als es so, dass ich einfach immer noch mehr gemacht habe in der Hoffnung, dass irgendwann muss man doch die Situation mal wieder in den Griff bekommen, wenn man ganz viel mehr macht, was aber zum Schluss dazu geführt hat, dass ich also wirklich viel körperliche Symptome hatte. Ich hatte Schlafstörungen, ich hatte Rückenschmerzen, ich hatte Kopfschmerzen und ich glaube, das war aber viel auch so ein Verdrängen, um eben nicht zu grübeln, ne? Also so dieses permanente, ich mache noch ein bisschen mehr und das schaffe ich. Das hat eben dazu geführt, dass ich mich nicht damit auseinandergesetzt habe und es ganz lange verdrängt habe, bis mein Körper eben eigentlich knallhart gesagt hat, bis hierher und nicht weiter. Ne? Aber das war ein langer Prozess, das sich einzugestehen, dass es genau daher kommt. Das waren eher so die Schlafstörungen und es war dann frustrierend, wenn man nachts immer wach lag und nicht wieder in den Schlaf gefunden hat und dann natürlich tagsüber entsprechend erschöpft gewesen ist, ne? Und ja, manchmal bin ich dann wirklich abends um 8 auf dem Sofa eingeschlafen und es war einfach auch nicht mehr möglich, noch irgendwas abends zu schaffen, ne? Was mich dann wiederum frustriert hat, ne? Weil man gesehen hat, was alles liegen bleibt, ne?
Können Sie sich an den Moment erinnern oder diesen Moment rekonstruieren, wo Sie gemerkt haben, also jetzt muss ich was ändern?
Also ich könnte keinen Punkt benennen, wo ich gesagt habe, oh, an dem Punkt war das jetzt, wo ich gesagt habe, oh, jetzt geht's nicht mehr. Ich glaube, es waren öfter so Momente, wo Außenstehende mir auch signalisiert haben, Claudia, du leistest da ganz schön viel, das ist eigentlich nicht mehr machbar. Und das hat aber, ja, das habe ich immer eher so als so ein bisschen Bewunderung wahrgenommen, ne, was die alles schafft oder so, und weniger so als den Hinweis, pass doch mal auf dich auf. Meine Mutter hat oft zu mir gesagt, dass sie Angst hat, dass ich irgendwann mal, ja, umfalle und in der Ecke liege, so ungefähr. Und das hat mir dann schon mit der Zeit, ja, zu denken gegeben. Aber eigentlich gab es keinen Punkt, wo ich gesagt habe, oh, jetzt müsstest du aber mal was ändern in deinem Leben.
Vielleicht hast du dich ja bei Claudias Erlebnissen an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt. Was steckt denn eigentlich dahinter? Genau darüber habe ich mit meinem nächsten Gast gesprochen. Amanda Nentwick ist psychologische Psychotherapeutin und unterstützt Menschen durch Kurse und Aufklärungsarbeit dabei, gesunde Wege im Umgang mit Stress zu entwickeln. Sie stellt erstmal klar, Stressreaktionen sind völlig normal. So etwas entsteht, wenn wir überlastet sind. Das ist keine Frage von Schuld, die sich da manche Menschen selbst zuschreiben. Und auch wichtig, Stressreaktionen sind vor allem etwas Individuelles. Und um da so ein bisschen Orientierung zu bekommen, was bei unseren ganz persönlichen Stressreaktionen abgeht, kann es helfen, das Ganze in Kategorien zu unterteilen. Ein bisschen wie bei so einem Persönlichkeitstest in der Zeitschrift. Und da gibt's einen Ansatz, den findet Amanda Nentwick richtig spannend. Der kommt aus der sogenannten Schematherapie. Da geht es darum,
dass wir alle eben unterschiedliche Grundannahmen und Schemata haben. Ja, das geht dann schon so ein bisschen tiefer, dass wir sozusagen aufgrund unserer biografischen Prägung verschiedene Erfahrungen machen. Und daraus speisen sich unsere automatischen Gedanken. Und da gibt es schon übergeordnet verschiedene Themen. Ja, es gibt ein sogenanntes Aufopferungsschema, gerade oft bei pflegenden Angehörigen. Und bei diesem Aufopferungsschema wäre zum Beispiel so ein hilfreicher Gedanke, sich zu fragen, würde ich denn all das, was ich mir abverlange, auch einer guten Freundin abverlangen oder einem geliebten Menschen? Ja, oder es gibt eben auch das Schema, was auch so ein bisschen verwandt ist mit der Aufopferung, unerbittliche Ansprüche oder so ein Perfektionismus. Ja, es muss immer alles perfekt sein, ich darf keine Fehler machen. Und auch da kann so ein ganz schönes Gegenmittel sein, das nenne ich, oder das kann man eben auch Selbstmitgefühl nennen, so eine Selbstfreundlichkeit. Und die kann man vor allem fördern durch die Frage, würde ich auch einem geliebten Menschen solche Ansagen machen, wie ich sie mir selbst mache? Dann gibt es aber auch eben bei so einem Stresscoping oder bei Stressreaktionen eher vermeidende Typen, die dann in so eine Gefühlsvermeidung gehen, ja, und sich innerlich zurückziehen, gar nicht mehr ins Spüren kommen, sich vielleicht betäuben, manchmal mit Substanzen, ja, in manchen Fällen Alkohol, Essen. Essen ist nicht per se schlecht, ne, aber wenn man das so einsetzt, um nicht zu fühlen. Und da kann dann zum Beispiel Achtsamkeit ein Ansatzpunkt sein, ne, mit diesen Mini-Pausen im Alltag ganz langsam ins Spüren zu kommen, vielleicht auch mit geführten Meditationen oder mit einem Spaziergang, wo man mal versucht, das hier und jetzt bewusst wahrzunehmen. Es gibt auch, ja, würde ich noch hinzufügen, so einen inneren Antreiber, eine Überkompensation, sich immer wieder anzutreiben, mehr zu machen. Das ist keine erschöpfliche Liste. Und die hängen auch alle miteinander ein Stück weit oder können miteinander zusammenhängen. Aber das sind so ganz typische, die mir eben einfallen würden, jetzt gerade mit Blick auf pflegende Angehörige.
Okay, also Aufopferung, Perfektionismus, Gefühlsvermeidung und innerer Antreiber. Damit kann man gut arbeiten. Und wie genau kann man das bei sich jetzt selbst erkennen, zu welcher Stressreaktion man neigt?
Da würde ich auch wieder zu dieser Frage zurückgehen, was mache ich automatisch oder was passiert in mir automatisch, wenn es stressig wird? Ja, so eine freundliche, ganz neugierige Selbstbeobachtung. Und wenn jetzt solche Dinge passieren, wo man merkt, boah, da war ich jetzt gestresst, kann man sich zum Beispiel am Ende des Tages hinsetzen und mal die eigenen Gedanken aufschreiben und sich fragen, okay, wie habe ich die Situation denn bewertet? Wie habe ich über diese Situation gedacht? Was für automatische Gedanken von mir waren denn jetzt da? Und da kann man dann mal drüber blicken. Ne? Katastrophisiert man vielleicht? Oder ist man sehr hart zu sich? Klagt man sich sehr an? Fordert man immer mehr? Und vielleicht findet man da so einen roten Faden. Ja, und im Endeffekt ist das Erkennen der eigenen Reaktion das eine. Das andere ist dann die Frage, wie antworte ich darauf? Und ich glaube, da braucht man sich auch gar nicht zu verzetteln, genau zu verstehen, welches Coping oder welche Reaktion man typischerweise hat, sondern das Schöne ist ja, dass es einen ganz großen Fundus an Strategien gibt, die reaktionsübergreifend hilfreich sein können.
Ja, das können dann solche Strategien sein, wie wir sie schon mal in der Folge Selbstfürsorge, wo ist hier der Pauseknopf, besprochen haben. Mikropausen oder feste Rituale wie Telefonate mit Familie oder Freunden oder den täglichen Spaziergang einzuplanen, sind da einige Beispiele. Zurück zu Claudia. Sie hatte zunächst eine Weile mit Hilfsmitteln gearbeitet, aber das permanente Nicht-Durchschlafen-Können war dann so schlimm, dass sie und ihr Partner rechtzeitig einen Cut gemacht haben und sie sich im Herbst 2021 Unterstützung durch Assistenzkräfte eines Pflegedienstes organisiert haben.
Wir hatten gleich eine sehr erfahrene Assistenzkraft, die hier kam und die das wirklich auch sehr professionell so im Bezug auf Nähe und Distanz gemacht hat. Und auf einmal konnte ich merken, ich kann loslassen. Ja, ich kann einfach auf Arbeit gehen und ich muss mir jetzt keine Gedanken machen, ob zu Hause alles in Ordnung ist. Und was mir sehr gut getan hat, ist, dass er dann tatsächlich mit seiner Assistenz immer mal 3-4 Tage zu seinen Eltern gefahren ist, wo ich einfach mal 3 Nächte am Stück hatte, wo ich mehr oder weniger schlafen konnte. Das geht ja dann auch nicht auf Knopfdruck. Und wo ich gemerkt habe, okay, das tut uns beiden total gut, dass wir eben auch diesen kurzen Abstand voneinander haben.
Würden Sie sogar so weit gehen und sagen, das hat Ihr Liebesleben nochmal neu beflügelt?
Ja, das kann man tatsächlich so sagen, ja, weil ich einfach nicht mehr permanent unter Strom gestanden habe. Und wir dann die Zeit, die wir zusammen hatten, eben wirklich auch für schöne Dinge wieder nutzen konnten.
Und das ist das Fazit.
Stressreaktionen sind ganz natürlich und auch individuell. Achte in Momenten der Überforderung auf deine ersten Gedanken, denn viele Gedanken und Bewertungen beeinflussen Stressreaktionen und wirken kontraproduktiv. Schlafstörungen sind definitiv ein Warnsignal deines Körpers. Selbstfürsorge hilft dir und damit auch der Person, die du pflegst. Und auch wichtig, mach dir immer wieder bewusst, Pflege ist eine Extremsituation und du musst das nicht alleine schaffen. Informier dich frühzeitig über Unterstützungsmöglichkeiten. Wenn dir diese Folge von Mit Pflege leben, der Begleitpodcast für pflegende Angehörige, geholfen hat, dann abonniere diesen Podcast, empfiehl ihn deiner Familie und deinen Freunden, schenk uns 5 Sternchen im Podcast-Player deines Vertrauens und aktiviere die Glocke, um zukünftige Folgen nicht zu verpassen. Schau dir auch unbedingt das neue Angebot der Johanniter an, Mit Pflege leben. So heißt nicht nur dieser Podcast hier, das ist auch der Name einer App, die in allen App-Stores verfügbar ist. Dort erhältst du fundierte Informationen, klare Schritt-für-Schritt-Anleitungen, eine Übersicht über deine möglichen Budgets sowie praktische Organisationstools. Den Link zur Mit-Pflege-Leben-App packe ich dir in die Shownotes. Für Feedback, Fragen oder Erfahrungsaustausch schreib mir gerne an podcast@mitpflegeleben.de. Schön, dass du zugehört hast. Pass gut auf dich auf und bis zur nächsten Folge.